Herzlich willkommen bei Zeit für Zukunft. Schön, dass du dir Zeit nimmst für Geschichten des Gelingens durch regionale Innovationsökosysteme. Freu dich auf starke Impulse für eine gute Zukunft.
Ja, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, nachdem wir in der vergangenen Ausgabe an die holländische Grenze ins Rheinische Revier gereist sind, nehmen wir euch heute, passend zum Sommer, auditiv mit an den Bodensee. Bevor wir unsere Gäste vorstellen, sprechen Petra und ich aber noch mal so ein kleines bisschen über das Feedback der vergangenen Folge, denn das war ja wirklich ein großes Thema in einer großen Region. Petra, wir haben über das Rheinische Revier gesprochen. Was ist bei dir angekommen?
Also bei mir selber persönlich sind viele neue Informationen angekommen. Einfach auch so eine Mammutaufgabe in einem Raum mit über 2 Millionen Einwohnern lösen zu müssen. Viele Themen, die da auch adressiert sind. Und der Mitteldorf hat das sehr gut gemacht, auch aufzuzeigen, wie es gemacht werden soll und welche Strategien und welche Maßnahmen jetzt auch in den nächsten Jahren dort laufen und wie auch die Bevölkerung, aber eben auch die Wirtschaft, Start-ups, Institutionen mitgenommen werden. Das war hochinteressant und das hat hier auch in Bayreuth nochmal in unserem regionalen Ökosystem für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt in den letzten Tagen. Und ich denke, so langsam ist es ja auch so, dass man voneinander lernt, Anregungen dadurch erhält und das auch wieder in unsere reale Praxis mit eingießen kann. Also sehr interessant.
Ja, und es war wirklich ein Mammutprojekt, eine Mammutaufgabe, was du gerade auch nochmal gesagt hast, das Mitnehmen der Bewohner, der Wirtschaft, nicht nur immer mal zu so einem Peak und dann wieder weg, sondern dass es im Grunde genommen eine kontinuierliche Pflege ist und ein Zusammenkommen, Auseinandergehen, wieder kleinere Zielgruppen, die zusammenkommen. Und dann haben wir ja ein Versprechen abgegeben in der letzten Folge, dass wir ja gesagt haben, wie kann man das alles umsetzen? Wollen wir da mal reinhören, ne?
Ja, genau. Und dass man sich auch letztendlich öfters mal wieder treffen muss. Das sind ja viele Meilensteine, die jetzt auch anstehen, in allen Regionen ja auch anstehen. Und zwischendurch dort auch immer wieder den Erfahrungsaustausch zu suchen. Und da kommen wir auch schon zum heutigen Thema, auch zu sagen, wie löst man diese Aufgabe im Dialog, auch digitale Tools hierbei zu nutzen, war ja auch mit einem Thema, was leider nur angeschnitten werden konnte. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute da auch nochmal einen Schwerpunkt drauf legen können, um einfach diese Aufgabe auch bewältigen zu können. Das ist ja eine Transformation. Transformation passiert immer. Aber ich denke jetzt gerade im Rheinischen Revier steht da ja nochmal der X-Faktor dran. Und ja, das ist hochspannend und wird sicherlich mit vielen, vielen Erfahrungswerten auch belegt.
Mhm. Apropos X-Faktor, wen hast du dir denn jetzt dazu eingeladen? Dann wollen wir doch mal, sind zwei Herren, zweimal Mr. X schon im Studio, die auf dich warten. Wer ist dabei heute?
Ja, ich freue mich sehr, Jürgen Litz heute dabei zu haben, auch von der Firma Cobra, eben sehr viel Kompetenz auch im Bereich CRM, aber auch in anderen Tools, die uns heute schon sehr unterstützen, unser Ökosystem abzubilden, aber auch zu aktivieren in den letzten Jahren. Und natürlich auch Dr. Winfried Felser, mit dem wir sehr viel immer gemeinsam auch strategisch uns positionieren, viele Dialoge geführt haben, viel Austausch auch bundesweit gesucht haben. Und das hat uns jetzt hier in Bayreuth auch mal sehr geholfen, auch den Austausch jetzt natürlich im CRM, dass wir unsere großen Ziele auch ein Stück weit filetieren konnten, immer jeweils da auch Maßnahmen initiieren konnten, um das, was wir hier auch erreichen wollen, das ist auch nicht ganz klein, was wir erreichen wollen, dafür den richtigen Nährboden aufzusetzen.
Super, also das wird eine spannende Folge, es wird ein spannendes Gespräch und ich bin ganz froh, dass du auch Dr. Felser mit eingeladen hast, denn ist Mr. Ökosystem. Ich würde mal sagen, mindestens in der Dachregion. Und wenn euch diese Folge gefällt, ich sage es jetzt schon, folgt bitte Jürgen Litz, Geschäftsführer der Cobra, Computer Brainware GmbH und Dr. Winfried Felser von der Competence Site auf LinkedIn. Es ist echt spannend. Ihr werdet ganz, ganz vielen Input zum Thema Ökosysteme bekommen. Und könnt dort ab und zu auch mal was lesen. Ihr müsst nicht immer nur hören, wobei wir jetzt erstmal reingehen und reinhören in das Gespräch. Viel Spaß.
Vielen Dank.
Ja, super. Ich freue mich, Birgit, dass ich jetzt ein bisschen von dir übernehmen darf und fand das auch sehr spannend schon, was ihr jetzt mal kurz skizziert habt von dem Podcast mit dem Bodo Mitteldorf. Empfehle ich jedem, da nochmal reinzuhören. Petra, ich würde deswegen auch gerne mit dir direkt den Ball aufnehmen. Eine Diskussion zum Rheinischen Revier und zur Zukunft vom Rheinischen Revier war ja die Frage, was braucht man da eigentlich zur Unterstützung? Und der Bodo Mitteldorf hat ja auch klar herausgestellt und richtigerweise, dass viel der persönliche Austausch in so einem Multi-Stakeholder-Ansatz wichtig ist. Du bist jetzt nicht nur Miss Bayreuther Moritz Dell, da gehen wir nochmal drauf später ein, sondern verfechtest auch die Idee eines digitalen Zwillings und eben nicht nur, sagen wir mal, eine persönliche, reale Ebene. Was ist aus deiner Sicht so komplex in so einer Herausforderung, dass man das ohne Digitalisierung nicht schafft?
Ja, ich denke halt gerade das Beispiel von Herrn Bodo Mitteldorf jetzt mit dem Rheinischen Revier zeigt ja sehr gut auf, dass es sehr viele Personenkreise gibt, die man in das Ökosystem mit einbinden muss. Das geht über Startups, über Unternehmen, Institutionen. Zum Teil sind es auch zivilgesellschaftliche Gruppierungen. All die muss man identifizieren, die relevanten Stakeholder identifizieren und letztendlich auch bei Bedarf aktivieren können. Und wenn ich das nicht nur im kleinen Maßstab machen möchte, sondern großmaßstäblich für Regionen machen möchte, dann ist es wichtig, um diese Aufgabe oder beziehungsweise auch das, den Impact skalieren zu können, dass diese Personen auch in ein digitales System mit eingebunden werden und natürlich auch Mehrwerte aus diesem System ziehen können. Also insofern ist das ab einer gewissen Größenordnung nur parallel auch digital abzubilden.
Ja, sehe ich übrigens auch so. was ganz spannend ist, es gibt natürlich nicht nur Megaprojekte wie die Zukunft Rheinisches Revier, so ein bisschen die Treuhand des Westens, sage ich manchmal ein bisschen flapsig, sondern es gibt ja heute schon Wirtschaftsförderung, heute schon Universitäten, die sich dieser Herausforderung auch insbesondere Innovationstransfer stellen, aber auch andere Aufgabenstellung. Herr Litz, was ist denn in solchen kleineren oder weniger komplexen Kontexten das, was heute schon potenziell an IT genutzt wird, selbst wenn es kein Mammutprojekt ist? Also was begegnet Ihnen an Herausforderungen und dann auch an IT-Systemen und Lösungen, die Sie haben?
Also zunächst mal würde ich sagen, ist das immer auch ein Thema von Basisfunktionalität, die man da braucht und dann aber auch Kür. Und bei Basisfunktionen sehe ich natürlich, dass man alle Stakeholder auch in einem System hat, dass man die vielleicht clustern kann nach verschiedenen Gruppen. Ist es ein Investor? Wer ist es? Und dann brauche ich ein effizientes Kontaktmanagement. Das heißt, ich möchte ja alles, was ich mit jemandem besprochen habe, möchte ich dokumentiert haben. Ja, und das ist dann an der Adresse anhängend, ist das eine Kontakthistorie, die da gefragt wird. So, das ist im Prinzip noch Adressmanagement und angehendes CRM. Wenn man das dann ausbaut, dann begegnet uns in diesen ganzen Projekten Wirtschaftsförderung, auf jeden Fall sowas wie Projektsteuerung, Förderungsverwaltung, Verwaltung von Flächen, Immobilien, Objekten, ein Gewerbeflächenmanagement, je nach Größe Investitionsprojekte und auch sogar vielleicht eine Vertragspatentverwaltung. Und das wollen Sie ja typischerweise alles in einem System dann haben und sozusagen aus einer Hand und im Core verwaltet dann das CRM sozusagen als Single Source of Truth. Das Ganze ganzheitlich, sodass also jeder darauf zugreifen kann, der das soll und darf, bis hin dazu, dass man vielleicht für die Entscheider dann schon Dashboards dabei hat, wo ich mir jetzt einen Überblick verschaffen kann. Wie stehen wir gerade in der Vermietung? Wie viel Prozent haben wir da erreicht? Was auch immer, Ansiedlungspolitik und so weiter. Also sozusagen, dass man komfortabel schnell einen Überblick bekommt. Dazu dient dann quasi ein CRM, was gefüllt wird mit Daten. Und im Nachgang kann ich das dann komfortabel analysieren.
Spannend. Und jetzt könnten Sie sich ja eigentlich stolz hinstellen und sagen, Frau Beermann, die Frage des digitalen Zwillings ist geklärt. Nehmen Sie ein CRM-System. Natürlich ist aber so, man hat sowas Integratives und auch mit vielen Lösungen gespicktes wie ein CRM-System. Aber je komplexer ist, kommen auch andere Systeme im Spiel. Was sehen Sie da so als letztendlich An-Systeme, die in Ihrem CRM-Ökosystem dann eine Rolle spielen, die da genutzt werden?
Also da würde man ja wahlweise das herausgreifen, was da im jeweiligen Projekt benötigt wird. Aus unserer Sicht immer sehr wichtig, dass man sozusagen das Konzept kennt, sozusagen die Vorgaben hat, die vielleicht auch immer etwas abweichend sind von, wenn wir jetzt über Wirtschaftsförderung reden, zu Wirtschaftsförderung immer sehr unterschiedlich sein können. Und dann nimmt man aus sozusagen aus dem Baukasten das, was man braucht. Also als Core würde ich immer das CRM-System sehen, wo man alle Daten hineinbringt. Umsysteme wären dann sowas wie eine Portallösung, vielleicht auch etwas, wo sich Mitglieder oder Stakeholder austauschen können. Das muss jetzt nicht unbedingt im zentralen CRM stattfinden. Das könnte ein Umsystem sein. Wichtig ist dann immer nur, dass man die wichtigen Daten aus dem UM-System in das Core-System, also in das CRM-System hineinbekommt, weil dann könnte ich zum Beispiel mit denen, die auf einem Portal diskutiert haben, könnte man die sozusagen dann einladen. Da will ich ja jetzt nicht aus dem Portal die Adressen rausschreiben und dann irgendwie in eine Eventsoftware eintragen, sondern das will ich dann vielleicht oder ganz sicher aus dem CRM anstoßen. Also auch Events sollte man im CRM planen, aber dann halt eben mit UM-Systemen sozusagen dann auch verwirklichen.
Spannend, auf Events als UM-System oder Event-Portale, Management-Systeme oder wie auch immer wir sie nennen, werden wir ja nachher nochmal im Detail als Beispiel eingehen. Vielleicht jetzt zum Thema, wie schafft man in dieser Komplexität in Richtung digitaler Zwilling Transparenz und die dann es erst ermöglicht oder vereinfacht, das auch IT-technisch alles zu unterstützen. Noch hat man ja eine gewisse Metaphysik. Was sind die Aufgaben und was ist letztendlich die digitale Zwillingsumsetzung, um das zu schaffen? Jetzt hat Bayreuth ja letztendlich das sogenannte Bayreuther Modell, wie ich gerne sage, geschaffen, um da einfach mal eine Struktur reinzubringen. Was, Petra Beermann, ist so quasi das Bayreuther Modell und welche Struktur bringt es jetzt in die Metaphysik rein? Vielleicht nicht, dass die Zukunftsagentur Rheinisches Revier komplett abbilden, aber insbesondere in diesem wichtigen Block Innovationstransfer und die Rolle der Hochschulen in solchen Innovationsökosystemen.
Ja, ich denke, das Erste wichtig, das hat Herr Litz aber eben auch schon gesagt, sich zu fragen oder auch zu hinterfragen, was ist eigentlich genau mein Ziel? Also ich denke, das CRM-System ist gerade angesprochen, ist die Basis für alles. Wenn wir unsere Stakeholder nicht im System haben, wenn wir auch die Interaktion mit diesen Stakeholdern nicht im System haben, wenn wir deren Bedarfe nicht erfasst haben und im System haben oder auch Themen, die schon mal aufkamen und hier erfasst haben, dann ist es rein zufällig, dass Prozesse gut laufen. Und damit erhöht sich ja auch praktisch die Zielführung, was wir im Zweifel für ein Ökosystem erreichen wollen. Das heißt, das Erste ist mal, was will ich genau tun? In Bayreuth haben wir das getan. Wir setzen stark an dem Thema Innovation an. Das heißt, wenn wir oder wenn das System, was wir bauen wollen oder in Teilen auch schon abgebildet haben, ist ja erstmal die Personengruppen zu identifizieren, die wir in sogenannte Innovationsprozesse mit einbinden möchten und die natürlich auf diesen Innovationsprozess auch maßgeblich einzahlen können. Das heißt, unsere Kunden sind in erster Linie Startups und unsere Kunden sind in erster Linie Unternehmen, die wir möglichst barrierefrei natürlich gerne in unser System einbringen möchten. Und wichtig ist ja auch, dass CRM System so aufzuschieben, dass alle Informationen, die in späteren Phasen relevant sind, möglichst schon anfänglich zu identifizieren und auch mit abzufragen und damit ein gut aufgestelltes CRM-System zu haben. Was uns aber wichtig ist, ist, das ist die Ertüchtigung des Ökosystems an sich, weil es ja im Späteren darum geht, zu mobilisieren, zu vernetzen und am Ende des Tages natürlich auch Innovationen tatsächlich abzubilden. Das heißt, es ist die Basisarbeit für uns. Und wir haben deshalb gesagt, wir wollen nicht alles tun, sondern wir wollen uns auf dem Bereich der Innovation und das tatsächliche Nachvollziehen, auch dass daraus Innovationstickets in welcher Form auch immer entstehen, darauf wollen wir uns konzentrieren. Das heißt, es ist kein offenes System. Wir nehmen nicht alle Stakeholder-Gruppen mit auf, was auch keinen Sinn macht, weil jeder, der dort aufgenommen ist, erwartet sich ja Mehrwerte aus diesem System. Das heißt, so ein bisschen das Thema Form follows Functions. Erstmal sagen, was will ich? Was ist das, was ich sage mal, wir bewegen uns erstmal auf die Z-Größe hin, um dann wirklich auf A zurückzugehen und zu sagen, wie muss der konkrete Prozess und das Einbinden und die Mehrwerte auch generiert werden.
Dazu gibt es ja spannend schon einige Vorarbeiten. Dafür ist Bayreuth ja auch mehrfach ausgezeichnet worden, ob jetzt als innovative Hochschule oder letztendlich in diesem Transferradar als vielleicht letzte Auszeichnung. Also nicht die letzte für die Zukunft, sondern zurückblickend. Und was auch ausgezeichnet wurde, ist, dass nicht die Aufgabe insgesamt letztendlich beleuchtet wird, sondern dass man sie konkret runterbricht. Ich will ja mal zwei Dinge vielleicht anmerken oder beleuchten für die Vertiefung. Das eine sind ja die Open Innovation Labs, die Bayreuth ja vorschlägt, damit es so eine übergreifende Vernetzung der relevanten Stakeholder gibt. Ich will stärker auf das, oder vielleicht hier sollten wir stärker auf das Vier-Phasen-Modell eingehen, weil sich daraus dann auch Use Cases ableiten lassen. Also vier Phasen, wie funktioniert eigentlich Ökosysteme und in dieser Ökosysteme dann Innovation eines Innovationsökosystems. Was sind da Phasen und was passiert eigentlich in den Phasen?
Ja, also in der ersten Phase, wie gesagt, nehmen wir unsere Stakeholder-Gruppen mit auf. Das ist ja keine abgeschlossene Phase. Es kommt immer wieder neue dazu. Auch ist das ein idealtypischer Prozess, den ich jetzt hier schilder, was immer wieder bedeutet, dass man auch auf die erste Phase zurückgeht, um einfach weitere Stakeholder mit einzubinden, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht relevant waren, sich aber im späteren Prozess durchaus als relevant herausstellen. Das heißt, wir erfassen unsere Stakeholder, erster Schritt, das haben wir heute, glaube ich, ganz gut schon beschrieben. Und dann mobilisieren wir diese. Das heißt, wichtig ist ja auch, dass man deutlich macht, welche Mehrwerte unsere einzelnen Stakeholder aus diesem System für sich generieren können. Wir nehmen sie selber auch als Botschafter mit rein. Was ganz wichtig ist, vielleicht auch noch dieser digitale Zwilling, wenn nur einige wenige wirken, werden wir diese Skalierung oder den Erfolg ja gar nicht zeitigen können. Das heißt, wichtig ist, dass alle da in dieses System wollen, sich auch committen und auch sage, ich übernehme nicht nur eine passive Rolle, sondern möglichst auch eine aktive Rolle. Ich zeige auch deutlich auf, was ich mir aus dem System heraus erwarte, was ich einbringe und stelle auch letztendlich Anforderungen an das System. Das ist ganz wichtig. Manchmal ruckelt das dann auch, aber es ist ganz, ganz wichtig, damit sich diese Partnerschaft, das ist ja nichts anderes als eine digitale Partnerschaft, die wir hier abbilden, dass im Dialog passiert und dass dann auch jeweils immer wieder auch deutlich gemacht wird, was in den nächsten Monaten, Jahren relevant ist und was das System damit auch leisten muss. Es wird ja auch analog hinterlegt. Das Digitale hilft ja letztendlich nur, es eben strategisch, operativ noch besser umsetzen zu können.
Wenn jetzt quasi so ein Ökosystem aufgebaut und mobilisiert ist in den ersten zwei Phasen, dann ist ja natürlich die Frage, was passiert dann, damit das Wunder der gemeinsamen Innovation stattfindet? Was sind da letztendlich so die Dinge, die in Bayreuth angedacht werden?
Genau, das ist eben die Phase 3 und es ist auch die Phase 4. In der Phase 3, da sprechen wir von der sogenannten Vernetzung. Vernetzung heißt, es werden Veranstaltungen abgebildet, die eben ganz stark auf die jeweiligen Bedarfe der Unternehmen einzahlen. Wir binden Startups und die etablierte Wirtschaft, die dann in kooperativen Prozessen auch ihre weiteren Wege gehen können. Wir stellen Supporter bereit, um Finanzierungsfragen zu klären, insbesondere auch für Startups. Also es sind ganz, ganz viele Vernetzungsformate. Es ist aber auch so, dass die zum Teil große Events, wir haben Events schon angesprochen, in größeren Einheiten aufgerufen werden. Es gibt aber auch bei uns Events, die eben nur mit 2, 3 Partnern stattfinden, um einfach zu sagen, wir versuchen schon maximal an den Pain Points unserer jeweiligen Kunden noch anzusetzen und daraus dann ein Projekt zu formulieren und ein Innovationsprojekt, Sprints zu formulieren, die dann in den nächsten Wochen, Monaten tatsächlich auch Lösungen aufzeigen, die dem Unternehmen, dem Startup helfen, die nächste Entwicklungsphase auch gehen zu können. Das geht um Transformation in der Bestandswirtschaft. Es geht aber auch innovative Lösungen aufzugreifen und daraus eben auch Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Startups für die Region zu generieren. Das ist dann eigentlich das, wo wir dahin kommen, wo wir sagen, da zeitigt sich der Erfolg des Systems ab. Da passiert wirklich Innovation. Das heißt, es ist eine Wertschöpfungskette, die hier gelegt ist, die letztendlich diese Ertüchtigung in Form der Aufnahme und der Mobilisierung bedarf. Aber erst in diesen co-kreativen Vernetzungsphasen kommt es dann wirklich dazu, dass Innovationsprojekte aufgelegt werden, immer die Personenkreise gebunden werden, die sich auch wirklich brauchen. Es ist möglichst keine Person dabei, die nicht erforderlich ist. Wir haben auch viele Projekte, wo sich im Laufe der Zeit neue Partner noch zusätzlich in diesen Prozess eingeben, weil sich das im Verlauf für richtig und wichtig ergibt. Also es ist ein sehr agiles System, es ist ein sehr flexibles System und es ist immer darauf gebettet, dass die sich einbinden in diese Innovationsprojekte, daraus auch für sich klare Mehrwerte erhoffen.
Jetzt, Herr Litz, entsteht natürlich auch so ein Modell, nicht nur, sagen wir mal, 4 Phasen, Ökosystemaufbau und dann tatsächlich zusammenwirken, sondern was ich spannend finde in Bayreuth, dass auch schon einzelne Use Cases in jeder Phase identifiziert werden. Inwieweit unterstützt das eigentlich Ihren Digitalisierungsprozess, um den digitalen Zwilling zu bauen? Kann so ein Use Case letztendlich Teil eines Pflichtenhefts sein oder inwieweit kann ein abstraktes, theoretisches Modell oder sagen wir mal ein organisationales Modell auch letztendlich für ein System wie COBRA oder sagen wir mal für ein komplexes System, wo CRM-Systeme mit An-Systemen umfassend interagieren, hilfreich sein?
Gut, also nach dem, was ich jetzt gehört habe, ist es ja quasi das Konzept und das ist ja typisch, dass ein Softwarehersteller dieses Konzept bekommt und dann überlegt, wie löse ich das denn? Jetzt habe ich da gerade vernommen, Startups, die dort sozusagen aktiv sind, aber auch etablierte Unternehmen, da würde ich gerne sämtliche Daten in das CRM überführen, die ich da habe, weil dann habe ich immer nach der Idee, wichtige Dinge gehören in das CRM, da sind sie auch für die Ewigkeit sozusagen gelagert. Das Umsystem, was ich dann da wählen würde, wäre dann eine Community-Software, wo ich jetzt sozusagen komfortabel dafür sorge, dass dieser Austausch stattfinden kann, dass dort diese Innovation entsteht, dass das passiert, was man sich dort wünscht, dass sich Unternehmer vernetzen und dann gemeinschaftlich Dinge voranbringen. Das ist typischerweise eine Sache. Man muss ein CRM immer sehen als typischerweise ein internes Silo. Aber dann würde man eben an der Stelle das Silo füllen mit einem Umsystem. Macht das heutzutage über ganz moderne Schnittstellen. Also wir hätten zum Beispiel so einen Webconnect dazu, da geht dann alles. Und man würde dann sinnvolle Dinge automatisch aus der Community-Software überführen, wo man sagt, da habe ich jetzt ein Interesse, könnte man auch dann eben anstoßen und sagen, von da möchte ich jetzt mal alle Daten im CRM-System haben, weil das ist ein wichtiger Stakeholder. Ich sehe auch, der macht da viel, der kann da was bewegen. Da will ich jetzt den Hintergrund dazu haben im CRM. Dem würde ich vielleicht ein Stichwort geben, damit ich dann hinterher, wenn ich selektiere und Leute adressiere und anschreibe, was man ja auch noch klassisch machen kann über E-Mail. Das würde ich ja alles aus dem CRM-System anstoßen und darüber realisieren. Wenn wir dann jetzt überlegen, was wäre denn dann da noch erforderlich, höre ich da schon quasi heraus, dass es hier natürlich auch irgendwie um Events geht, die man veranstaltet. Das kann ein interner Event sein, das kann eine Schulung sein, das kann was immer sein. Aber es ist letztendlich etwas, was zu organisieren ist. Und ich kenne das aus leidvoller Erfahrung, wenn man da nicht eine Datenbasis hat, die da zentral vorhanden ist, dann kann das eine unschöne Sache sein. Man hat dann vielleicht drei verschiedene Excel-Listen, weil verschiedene Bereiche einladen. Überall ist das etwas unterschiedlich. Wir haben es schon mal gehabt in der Vergangenheit bei einem anderen Unternehmen, dass wir da in der Hierarchie da nicht richtig gearbeitet haben und irgendwie einen wichtigen Bundestagsabgeordneten schlechter gestellt haben als den Ortsbürgermeister, eben einfach, weil man es nicht wusste. Das gibt dann auf Veranstaltungen dann durchaus auch Stress, der dann sogar dann visibel wird. Also an der Stelle immer das Plädoyer, ein System, wo alles drin ist, das ist dann Single Source of Truth, das ist das CRM. Aus dem CRM heraus würde ich dann ein Event planen, mit allem, was dazugehört. Da gibt es sicherlich einen Banner, den man da einbaut, ein Bild, es gibt eine Beschreibung des Events, es gibt vielleicht sogar Unterlagen, die ich vorab zukommen lassen will. Möglicherweise ist der kostenpflichtig oder auch nicht. Auch das will ich abbilden. Und wenn im Eventmanagement 1 eine Riesenherausforderung ist, da meldet sich jemand an und dann meldet er sich halt irgendwie 2 Tage später wieder ab. Jetzt habe ich vielleicht auch eine Begrenzung und sage da, auf diesem Event dürfen 20 Leute. Ja, dann ist dann ein Platz über. Dann wird im Zweifel hektisch nachtelefoniert, nachgeladen. Ja, und das ist sehr aufwendig. Wir kennen es im eigenen Unternehmen, als wir noch ohne Event-Management-Software arbeitete, war das ein Fulltime-Job gewesen und mit einer Event-Software passiert sowas automatisch. Das heißt also im Prinzip, da meldet sich jemand ab, der Platz ist frei, wird sofort wieder freigegeben, es kann sich der Nächste anmelden, es kann eine Warteliste abgearbeitet werden. Das sind so die Dinge, wo Umsysteme oder eben auch ein CRM ganz irrsinnig hilfreich sind und ganz viel Zeit ersparen.
Spannend, man erkennt also der Wunsch von Petra Beermann, dass es zur Unterstützung einen digitalen Zwingling gibt, wird eigentlich deutlich, dass dieser Wunsch gerechtfertigt ist und dass man die Komplexität nur schwer oder halt Ineffizienz, wie Herr Litz geschildert hat, ohne entsprechende technologische Unterstützung hinbekommt. Und Herr Litz, die Komplexität, die Sie geschildert haben, zeigt auch schon, vieles kann man in einem CRM-System oder in kleineren Lösungen im CRM-System komplett wahrscheinlich abbilden. In anderen Fällen muss man da quasi auf so ein Technologieökosystem und eine Integrationsfähigkeit, zum Beispiel durch das CRM, setzen. Das würde ich gerne nachher nochmal an dem Use Case Event letztendlich beleuchten. Petra Beermann, was sind denn, im Vorfeld hatten wir mal so drüber gesprochen, was so beispielhaft drei Use Cases sind, die man beleuchten könnte. Wir werden jetzt nicht alle beleuchten können und so auf einen fokussieren, aber was waren so drei Use Cases, wo man einfach sagen würde, entlang der Journey eines Innovationsökosystems sind das Dinge, die von zentraler Bedeutung sind?
Ja, wir haben ja gerade diese vier Phasen schon mal ganz kurz angesprochen. Die erste entscheidende Phase ist ja tatsächlich die Aufnahme der Stakeholder-Gruppen. Und auch da ist es schon eine Frage, wie geschieht das eigentlich? Wir hatten gesagt, die Unternehmen oder auch die Startups haben kein Interesse daran, dass das kompliziert ist, sondern es soll möglichst geschmeidig sein. Wir wollen aber auch nicht, dass alle sich dort aufnehmen lassen, die für das, was wir wollen, überhaupt gar nicht entscheidend sind. Das heißt, es muss irgendeine Form von Aufnahme von zusätzlichen Mitgliedern geben in das Ökosystem, was leicht zu bewerkstelligen ist von eingebender Seite, also von Stakeholder-Seite, uns aber auch die Möglichkeit lassen zu prüfen, ob diese Person tatsächlich ein Mitglied dieser Innovationscommunity sein sollte. Nicht um auszugrenzen, sondern weil wir ja grundsätzlich sagen, dass alle, die sich in diesem System befinden, auch wirklich von diesem System einen Mehrwert haben. Und das ist erstmal die Grundvoraussetzung, weil sonst haben wir dann losen Interessensverbund, wo sich später nicht mehr erkennen lässt, warum diese Personen überhaupt in diesem CRM sind. Also eine ganz klare Leitlinie auch, wer kommt in dieses System rein. Auch das ist etwas, was digital gelöst werden muss, was eine Herausforderung auch in technologischer Art mit sich bringt, wie man diese Zugänglichkeit herstellt und vor allen Dingen auch, wie man das System aufbaut. Herr Litz, Sie haben ja erst schon gesagt, es ist ja wichtig zu sagen, alles, was ich vorne nicht eingebe, kann ich hinten im Zweifel nicht verarbeiten. Das heißt, das CRM muss, ich denke jetzt mal in Zeilen und Spalten, das CRM muss so gebaut sein, dass ich möglichst schon bei Aufnahme dieser Person Kreuzchen, Anmerkungen, erste Eindrücke oder auch relevante Bedarfe erfasse, auch Interessenslagen, ob bin ich jetzt besonders KI interessiert oder interessiert mich 3D-Druck, bin ich interessiert, aktiv oder weniger aktiv mitzuwirken, habe ich schon konkrete Innovationsprojekte. Alles das sind ja Bereiche, die ich möglichst bei Aufnahme von einem interessierten Stakeholder schon dafür muss ich Möglichkeiten haben, das System muss das zulassen. Und damit haben wir ja auch das Thema, dass sich das System auch immer wieder den Bedarfen anpassen muss. Also das heißt, das haben wir ja auch in der Zusammenarbeit festgestellt, ein System, was ich vor 2 Jahren aufgestellt habe, ist 2 Jahre später schon etwas, was ich wieder neu überdenke, was ich den Prozess, in dem ich gerade stecke, den Meilenstein, in dem ich gerade stecke, schon wieder anpassen muss. Das heißt, es ist ein stark lebendes System. Und das ist ein Use Case. Der Use Case ist für den Unternehmer oder für das Startup reinzukommen. Das möglichst einfach, aber dass seine Bedarfe so abgebildet sind oder seine Anmerkungen so abgebildet werden, dass er daraus schon eine hohe Passung auf spätere Ansprachen erzeugen kann. Ein Use Case.
Vielleicht da als Nachsatz. Dieser Use Case kann die eine Konkretisierung haben oder die eine Untervariante, so wie jetzt geschildert. Das heißt, jemand will aktiv Teil dieses Ökosystems sein. Jetzt ist ja oft so, Herr Litz, dass es schon viele Daten in CRM-Systemen gibt bei den Stakeholdern, ob das jetzt Universitäten, Wirtschaftsförderung oder ähnlich sind. Da wäre es ja schade, man wartet darauf, dass redundant die noch mehr erfasst werden oder dass da letztendlich immer quasi nur das Portal im Lead ist, obwohl es eigentlich schon Daten gibt. Sie haben auch in anderen Kontexten wie Verbänden, ich denke da an Landesverbände von Bauern und ähnliches, die umgekehrte Logik dieses Use Case, dass also von den Stakeholder-CRM-Systemen in Portale oder in solche Plattformen für Ökosysteme oder für Mitglieder Dinge hineintransportiert wird. Wie funktioniert da der Flow?
Also da ist eigentlich eine ganz einfache Lösung, schlau und richtig. Man würde sozusagen dem potenziellen Stakeholder würde man ein Formular schicken. In dem Formular bekommt er eine vorgearbeitete Auswahlliste. Da kann er seine Interessen angeben. Es können auch mehrere Auswahllisten sein. Danach, wenn er das angekreuzelt hat und seine Daten dort eingegeben hat, dann würden wir ja diese Parameter wissen und hätten das dann ganz automatisch im zentralen CRM-System, können darüber dann halt hinterher auch wunderbar recherchieren, wer interessiert sich denn für dieses oder jenes Thema, haben also da sozusagen zur Adresse, das war ja auch die Fragestellung, Man kann so einen Adressdatensatz vollkommen frei gestalten in einem guten CRM, setzt da die Häkchen da, wo man sie setzen möchte und konzipiert das natürlich. Und hier würde ich halt eine Auswahlliste sehen, die dann auch beim Adressdatensatz dann wiederzufinden ist. Und ich weiß dann halt, welche Merkmale hat derjenige, für was hat er sich interessiert, für was kommt er in Frage, mit wem würde er sich vernetzen. Diese wichtigen Informationen würde ich ganz zum Start reinholen, würde das mit einem Formular machen, also im Prinzip eine E-Mail mit einem Link und dann gibt derjenige die Daten ein und schon haben wir sie im zentralen CRM.
Genau, und wenn sie dann da ist, da sind diese Daten, könnte man sie umgekehrt natürlich auch wiederum bei späterer Gelegenheit, wenn notwendig, in An-Systeme hinein importieren, ob das jetzt Event-Systeme sind, ob das Community-Systeme sind. Wahrscheinlich wird man da besondere Probleme haben, die man prüfen muss, mit in diesem Hin und Her wie Doubletten oder ähnliche Dinge. Oder wie kriegt man zum Beispiel die Aktualisierung hin, wenn in dem einen System oder in dem anderen System sich was ändert? Also wenn zum Beispiel in so einem Kundenportal eines Verbandes Dinge geändert werden, wie wird sichergestellt, dass die Systeme da immer synchron sind in so einer komplexen Lösung?
Würde ich eigentlich so regeln, dass das führende System geschickterweise das CRM ist. Dort ist dann vermutlich die Änderung erfolgt und das Umsystem bekommt dann quasi in Echtzeit jetzt diese Veränderung mit und die ist dann schon direkt aktiv. Das heißt, man würde aus dem CRM diese wichtigen Daten, da wo sich vielleicht auch was geändert hat, der interessiert sich jetzt für XY noch zusätzlich, das wäre dann sofort verfügbar in dem Umsystem, so damit auch die Community sieht, da hat es nochmal eine Veränderung gegeben, da gibt es nochmal jemanden, mit dem wir da über bestimmte Dinge, über Thema X sprechen könnten. Das wäre, glaube ich, das Geschickteste. Es muss halt in beide Richtungen gehen, sowas, quasi bidirektional. Wir schieben was zum Community-System hoch, immer quasi auch letztendlich nur eine Ansicht dessen, was im CRM ist. Das CRM-System könnten wir aber natürlich anreichern mit Dingen, die in der Community-Software stattfinden.
Das ist eigentlich schon ein klassisches Muster. Wir wollten nämlich jetzt eigentlich nochmal vertiefen das Thema Events. Da wäre mal interessant, Petra Wehrmann, warum Events eigentlich jetzt so eine Schlüsselrolle haben. Aber auch das haben wir jetzt schon skizziert bekommen in dieser Phase 3. Und wie das systemübergreifend, also nicht nur im CRM dargestellt wird, aber ich glaube, so wie wir das jetzt für diese Thematik Phase 1, Community oder Stakeholder oder Nutzereinbindung schon skizziert haben, so wird das wahrscheinlich analog oder ähnlich im Event sein. Also vielleicht Petra Wehrmann zuerst mal die Frage, warum der Case Event neben dem dritten Case, den wir heute nicht beleuchten werden, Innovationsmanagement, der Kerncase ist aber sehr komplex. Warum ist Event tatsächlich so ein wichtiger Case in diesem ganzen Use-Case-Modell?
Ja, ich meine, vom konzeptionellen, ich unterscheide jetzt mal vom digitalen Lösung, sondern grundsätzlich ist es ja so, dass im Eventbereich die Menschen einfach mal zusammenkommen. Und wenn wir über Ökosystem sprechen, dann geht es ja darum, Menschen möglichst, wie gesagt, mit auch mal ganz grundsätzlich vielleicht mit Themen aufzufrischen oder mit Trends aufzufrischen oder wie auch immer, die ihnen vielleicht so im Alltag gar nicht begegnen, die ihnen auch so vielleicht so die damit bestehenden Chancen oder vielleicht auch Risiken gar nicht so aufzeigen, dass sie zu uns kommen, dass sie diese Themen einhauchen können, möglichst spannend auch vermittelt bekommen, sie sich aber auch, wie gesagt, mit anderen Stakeholdern in der Region und darüber hinaus austauschen können. Bei uns ist es auch so, wir haben immer auch den Anspruch, Speaker einzuladen, die nicht immer aus der Region kommen, sondern auch deutlich mindestens beim bundesweiten Bezug haben, dass auch dadurch schon mal das Thinking outside the box, also und auch außerhalb des Unternehmens, dass da neue Eindrücke, neue Perspektiven entstehen. Das heißt, es ist das Herzstück der Verknüpfung, das Herzstück der Verbindung. Und daran sieht man eben auch, wenn es dann das Herzstück ist, muss sowas auch gut laufen. Es müssen immer wieder trendige Themen da sein. Es kommen aber auch ganz neue Themen auf, wo man dann wieder feststellt, man braucht Personenkreise, die wir vielleicht noch gar nicht im CRM haben. Also das ist das Iterative, dass man dann sagt, wir nehmen nochmal Personenkreise mit auf, da kommt ein neues Thema. KI ist jetzt kein neues Thema, aber dass man vielleicht den einen oder anderen auch Forschenden, den Wissenschaftler mit aufnimmt, der dann den Unternehmen auch zur Seite stehen kann bei Fragen. Aber auch praxisnahe Projekte, die bereits sehr anwendungsnah sind, die auch den Unternehmen zeigen, es tut gar nicht weh, es umzusetzen. Und es hat auch sehr viel Mehrwert, zum Beispiel eben, ich nehme jetzt so KI-Systeme, auch für sich mal anzuschauen und auch zu implementieren. Das heißt, das ist eigentlich so ein bisschen der Brückenkopf, um Themen zu adressieren, Themen aber auch individuell aus unternehmerischer Sicht für sich mit Relevanz zu versehen, um daraus dann wieder auf uns zuzukommen, sozusagen ganz individuell Projekte, Innovationsprojekte aufzulegen und dann vielleicht auch schon die Personen, die ich kennengelernt habe, die ich auf diesen Events auch schätzen gelernt habe, in Innovationsprojekte mit zu buchen. Das ist eigentlich das Ziel.
Weil das ist ein wichtiger Hinweis zum Schluss. Jenseits der reinen Wissensvermittlung oder Inspiration oder dieses eher Content-orientierten. Der Bodo Middeldorf, wenn ich mich richtig erinnere, hatte für diese realen Aktivitäten natürlich auch immer wieder darauf hingewiesen, dass das in so einem Multi-Stakeholder-Ansatz unheimlich wichtig ist, um überhaupt Vertrauen zu bilden. Also dass es ohne diese Vertrauensbildung schwierig ist, anschließend Innovationsprozesse zu machen. Da muss ja jeder investiv einbringen. Und das wird er nur machen, wenn er den anderen kennenlernt und wertschätzen lernt. Und auch das ist ganz entscheidend. Jetzt dann wieder zum digitalen Zwilling, Herr Litz. Jetzt wird gerade in so einer komplexen Situation wie bei der Zukunftsagentur oder ähnlichen, sagen wir mal, ich nenne es mal flapsig, Mammutprojekten, wird es dann halt eine Zusammenwirkung geben von CRM, Event-Management-Werkzeugen, Community-Werkzeugen. Und wenn man sich das UML-Diagramm dazu anschaut, ist das erschreckend wegen der vielen Stakeholder, die da mitwirken, wegen der vielen Systeme. Vielleicht, um mal so ein bisschen das zu konkretisieren, einfach nochmal ein Spotlight. Wir hatten es eigentlich schon in dem einen oder anderen Fall, wie so ein komplexer Flow über alle Systeme steht. Zumindest mal beispielhaft, wo dann die drei Systeme Event, Community und CRM-System zusammenwirken, um zum Beispiel beim neuen Event entsprechend gemeinschaftlich das machen. Und wie sind da die Rollen von CRM-System einerseits und von UM-System? Vielleicht können Sie da nochmal so eine Kurzskizze einwerfen.
Ich würde sagen, also übergeordnet stellen wir fest, Event ist ein Riesenthema bei allen unseren Kunden, weil es hat eine sehr hohe Wertigkeit. Man kommt zusammen, man spricht persönlich miteinander und hat ein gemeinsames Interesse entdeckt und. So, wenn wir das also jetzt wissen, dann würde ich sagen, dann ist ein Event ja auch nicht ein singulärer Event, sondern in der Regel gibt es ja eine Eventreihe. Und wenn ich jetzt die Eventreihe sehe, dann ist das natürlich schon wieder durchaus, auch so wie Sie es gerade angesprochen haben, bei komplexeren und größeren Dingen so, dass ich also im Prinzip schauen muss, wen habe ich denn schon in meinem CRM, wen will ich denn daraus einladen? Dann habe ich eben auch so herausgehört, dann reichere ich das noch an welche, wo ich sagen würde, das wäre klasse, wenn die dabei wären, das ist ein großer Mehrwert. So, dann würde ich im Prinzip das Einladungsmanagement mir sozusagen aus dem CRM, was ich habe, zusammenbauen, dann würde ich mir die Adressen zusammensuchen über wieder ein UM-System, wo halt Adressen drin sind, wo ich das dann also herausfiltern kann. Herr Dr. Felser kennt Sie persönlich ja auch ganz gut, dass man da entweder über LinkedIn sucht oder über andere Systeme und hat dann noch eine weitere Liste sozusagen, die man einladen will. Die würde ich auch ins CRM überführen, damit ich dann ja auch hinterher den Rücklauf messen kann. Dann würde ich das ausspielen, das Event. Man legt es an, man legt vielleicht an der Stelle, und da ist der digitale Zwilling wieder sehr wertvoll, ich lege die ganze Reihe schon an. Ich mache das dann nicht immer situativ, wenn der nächste Event ansteht, sondern ich würde die ins Backlog legen und würde das Ganze sozusagen designen und konzipieren, wie der Event aussehen soll, was ich dafür brauche an Unterlagen, wie ich da informieren möchte, was da zu sehen ist. Das Ganze wird dann hinterher in der Community-Software sichtbar sein. Ja, das würde man dort einklinken, diesen Event. Man würde aber eben auch eine Event-Webseite haben, die notwendig ist, um diesen Event letztendlich zu verwalten, und dass man dort sozusagen seamless, sozusagen nahtlos im Hintergrund die echte Event-Software hat, die dann dafür zuständig ist, dass ich mich eben auch anmelden kann, abmelden kann, irgendwelche Unterlagen anfordern kann und. Dafür ist dann die Event-Software notwendig, die aber letztendlich nur sichtbar ist, indem ich vielleicht auf der Webseite eine Seite habe, wo diese Events angezeigt sind. Dann kommt ja die wichtige Nachbearbeitung. Erster Event gelaufen, mal gucken, wer war denn dann dabei und wer war nicht dabei. Will ich dann vielleicht für den nächsten Event den Teilnehmerkreis nochmal erweitern? Da könnte man dann mit der Hilfe eines guten CRM-Systems sozusagen auch auf einer Karte sich anschauen, wie weit will ich denn da gehen, wie weit fahren die Leute zu einem Event, auch immer so eine Herausforderung, das herauszufinden. Und wenn man dann das Einzugsgebiet sozusagen definiert hat, kann man dann nochmal weiter schauen, wer ist denn da noch relevant für mich. Also im Prinzip sozusagen ein Feintuning im Nachgang, ein Optimieren, quasi so mehrere Iterationen hintereinander, bis man da das raus hat. Und bei der Komplexität, die da immer ansteht, kann das aus meiner Sicht ja nur mit Software erfolgen, die das dann im Hintergrund perfekt managt.
Ja, das ist ein perfektes Statement für die Schlussgerade, möchte ich quasi sagen. Zwei Dinge vielleicht nochmal zusammenfassen. Wir konnten ja nur Spotlights, nur einzelne Teilaspekte da betrachten. Und zwar an Sie, Herr Litz, und danach als Schlusswort, wie soll es anders sein, an Petra Beermann. Herr Litz, wir haben ja jetzt so ein Multisystem-Ökosystem-Ansatz bei der Technologie gesehen, wo quasi auf der einen Seite eine integrative Leistung beim CRM ist oder auch eine End-to-End-Sicht, aber es legitim und sinnvoll ist, dann oft bei Komplexitäten bestimmte Speziallösungen zu nutzen. Was würden Sie denn, wenn Sie gefragt werden, so final als Rechtfertigung für die Notwendigkeit einer solchen Drehscheibe, wie ein CRM das ist, quasi auch so ein bisschen als Data-Plattform, aber auch um Prozesse abzubilden. Was würden Sie sagen, sind so die Dinge, die dafür sprechen, dafür letztendlich als Basis letztendlich ein CRM zu nutzen?
Ja, man hat also dann mit einem CRM-System das, was man sich sozusagen da erdacht hat und konzipiert hat, hat man sozusagen dann in Software gegossen. So die Abläufe, die sind dann hingestellt und die Workflows sind sozusagen durchdacht und eingerichtet. Das heißt, wenn da unterschiedliche Mitarbeiter auch hinterher mitarbeiten, dann sind die immer in diesen Leitplanken, die man ja auch konzeptionell sich überlegt hat, unterwegs, weil die Software gibt das dann so vor, dass man sich nur so verhalten kann. Das bringt Effizienz, aber vor allen Dingen eben auch Fehlervermeidung. Gerade Eventmanagement ist, wenn man das ohne Software macht, ungeheuer fehleranfällig. Da wird man immer feststellen, irgendwer ist nicht richtig angesprochen worden, hat seine Unterlagen nicht erhalten, hat im Follow-up nicht seine Urkunde bekommen oder was auch immer. Das ist also quasi ganz wichtiger Punkt. Das ist dann deutlich weniger fehlerträchtig. Die Abläufe sind definiert und müssen quasi eingehalten werden. Neue Mitarbeiter würden auch schneller in so ein System kommen, als dass sie jetzt irgendwie Erfahrungswissen von jemandem übergeben bekommen und das eben ohne Software geht, vielleicht nur mit Bordmitteln wie Excel, Word und Ähnliches. Das wäre für mich so der Hauptvorteil. Und dann auch die Zeitersparnis. Also ein gutes CRM-System sorgt dafür, dass man die Abläufe zu 80% sozusagen optimieren kann von der Zeit. Also 80% Zeitersparnis wäre auch etwas, womit wir werben würden durch die Workflows, durch den Self-Service von Leuten, die auf der Community-Software unterwegs sind oder in der Event-Software. Diese Event-Software sorgt typischerweise dafür, dass da gar kein Aufwand mehr ist. Man sieht in seinem CRM, ach, da sind wieder 5 neue Anmeldungen, ach, da haben sich wieder 2 sozusagen verabschiedet. Man hätte einen total guten Überblick, wem habe ich denn die Unterlagen geschickt, und ich habe vor allen Dingen dann die ganze Historie. Ein Event ist ja nur ein Event in der Auswertung. Ich würde dann vielleicht ein Dashboard darüber haben und sehen, wie sich das insgesamt entwickelt. Und da entstehen die großen Mehrwerte auch von der weiteren Steuerung des gesamten Event-Themas.
Genau, das finde ich spannend zusammengefasst, auch wenn man zurückblickt, was vorher Statements waren, nämlich gerade diese integrative Sicht, die man letztendlich hat, und die Standardisierung, aber integrativ im Sinne von, man hat alle Daten zusammen, man hat Prozesse, die aneinander andocken, end-to-end, und wo man auch weiß, wie die Verknüpfung funktioniert. Und gerade jetzt vielleicht noch als letzten Hinweis, so aus meiner Sicht auf Cobra, da ist ja dann zum Beispiel auch Business Intelligence, Dashboards, wie Sie sie schon erwähnt haben, drin. Das heißt, auch das Management hat eine integrative Sicht und ist nicht nur in einer einzelnen Insel dann letztendlich gefangen. Also das klingt danach, als ob Petra Beermann recht haben könnte, mit der Vermutung, persönliches Networking ist wichtig, Vertrauensbildung ist wichtig, Inspiration durch Menschen ist wichtig. Aber so ein digitaler Zwilling macht am Schluss vielleicht doch Sinn, nicht nur im Rheinischen Revier oder in Bayreuth, sondern auch in anderen Kontexten, wo es um Innovationstransfer geht.
Also ich kann das nur bestätigen. Also alles, was der Litz gerade gesagt hat, das kann ich auch aus unserer Sicht, aus unserer täglichen Arbeit heraus bestätigen. Und auch, dass wir alle noch besser werden müssen und eben an den Stellen uns eingeben sollen, wo wir am effizientesten wirken können. Und das ist natürlich am Mensch und an der Innovation. Und umso mehr uns digitale Tools dabei unterstützen, unsere Kernarbeitszeit dort reinzulenken, umso besser. Und vielleicht noch ein Punkt neben der Effizienz und Fehlervermeidung, all das bringt Unruhe, all das bringt auch Irritation. Es ist ja so die Nachverfolgung. Wenn wir wieder sagen, aus dem Event soll letztendlich ein Innovationsprojekt entstehen, ist es eben wichtig, nicht beim Event aufzuhören und zu sagen, es ist gut gelaufen. Wir haben nicht nur einen Erstkunden, wir haben auch einen Wiederholungskunden, der kommt immer zum gleichen Event, fühlt sich bei uns wohl, das dann auch in Innovationen einbinden zu lassen und auch unsere Mitarbeitenden dazu schulen, zu sagen, wenn 10 Personen anwesend waren, wenn 100 Personen anwesend waren, das wird dann schwieriger, aber ich sag mal, wenn 10-20% anwesend waren, auch mit den Personen danach zu sprechen und eben Folgetermine auszulösen und daran dann auch wirklich einen Mehrwert wieder aus dem System zu generieren. Weil am Ende des Tages ist es für jeden Teilnehmer, für uns, aber auch für die Kunden von uns ja wichtig, dass sie in Bezug auf ihre Transformation, Innovationserfordernisse ein Stück weitergekommen sind. Und das können eben auch diese Tools sehr gut tun, indem man danach nachfasst, Termine vereinbart, die dann sehr individuell gestaltet sind. Also und dann kommen wir von der Phasigkeit 1 eben in die Phase 4. Und erst dann würde ich jetzt für mich sagen, mache ich dann ein, es muss nicht immer so laufen, aber wenn es dann idealtypisch so läuft, dann haben wir ja wirklich Impact für das Unternehmen gezeitigt und wir haben auch für die Region ein bisschen dazu beigetragen, dass sich diese erneuert. Und das ist ja auch so ein bisschen der Auftrag der Universitäten, auch gerade der Universitäten, die sich eher nicht in den Metropolen befinden, auch diesen Strukturwandel, und da sind wir wieder beim Rheinischen Revier, den Strukturwandel mit zu veranlassen und ja, die Welt ein bisschen mehr fit zu machen für das, was noch kommt. Ja, genau.
Super, vielen Dank für diese Impulse. Ich würde vielleicht noch das zuletzt Gesagte noch mal in so einem Satz zusammenfassen. Oft ist es so, wenn man so Community oder Netzwerke und Events und so weiter machen, fühlen sich alle gut, genießen die Canapés und am Schluss passiert aber nichts Reales raus. Und vielleicht ist tatsächlich der digitale Zwilling der Schlüsselfaktor, damit aus Wohlfühl-Communities oder wirkliche Ökosysteme werden, im Sinne von anschließend gibt es durch Nachvollziehbarkeit, durch Anschlussfähigkeit auch tatsächlich Wertschöpfungsprozesse. Das heißt, die Bayreuther Phase 1 und 2 münden in 3 und 4. Und dann erst kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben hier in Bayreuth was ganz Tolles geschaffen. Ja, mit der Hilfe vom Team Litz. Also insofern besten Dank für diesen Impuls. Ist auch eine schöne, glaube ich, Fortsetzung vom Podcast mit Bodo Mittelhoff. Und damit übergebe ich natürlich wieder an die eigene Organisatorin dieser wunderschönen Reise, an Birgit Eschbach.
Ja, ganz lieben Dank, lieber Winfried, liebe Petra, lieber Herr Litz. Das war eine spannende Folge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir den Begriff Drehscheibe gemerkt. Das finde ich noch ein viel schöneres Wort für das, was ihr da macht als Plattform. Weil die Drehscheibe ist in Bewegung und das finde ich ein sehr schönes Bild. Ja, sehr spannend. Ich fand es toll, dass es auch so pragmatisch war, dass man wirklich mal hingehört hat. Ich glaube, diese Folge ist für ganz, ganz viele Menschen relevant, nicht nur die Stammhörer eures Podcasts, auch mal zu hören, dass eben CRM ein bisschen was mehr ist als ein Adressbuch und rein und raus und vorher und nachher. Und Herr Litz hat es gesagt, bis hin auch, was macht man nach Veranstaltungen, nach Events mit den Teilnehmern. Ganz, ganz toll. Petra, jetzt müssen wir nur noch eine Sache klären und vielleicht damit einen Ausblick auf die nächste Folge geben. Wer bezahlt das alles? Und da hast du nächste Woche, bei der nächsten Folge reisen wir nach Sachsen und ja, da reden wir auch über die Finanzierung von solchen Maßnahmen und solchen Ökosystemen.
Ja, unter anderem. Es geht vor allen Dingen auch darum, es ist ja ein neu gestartetes Projekt mit Future Sachs, einfach auch eine Region, die sehr stark sich im Strukturwandel befindet, die aber auch sehr gut aufgestellt ist, die sehr viele Forschungseinrichtungen hat, die auch sehr viele Institutionen haben, die im Verbund jetzt auch das dort lösen wollen. Sie haben auch unter anderem mit dem Rheinischen Revier, so schließt sich dann auch wieder der Kreis, oder auch mit der Lausitz, ganz gute Beispiele, wie man in der Vergangenheit eben zumindest den Strukturwandel mit begünstigen kann, wie man das mit steuern kann, dass es dafür aber auch Menschen braucht, Strukturen braucht, digitale Prozesse braucht, um vielleicht schneller voranzukommen, als man das in der Vergangenheit konnte und eben auch noch großmaßstäbiger diese Aufgabe zu erledigen, wie sie vielleicht vorher gefasst war. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Wir sind auch schon seit einigen Monaten vernetzt Auch da, apropos Community, ist es auch so, dass die Ebenen sich untereinander immer mehr vernetzen, bundesweit, um zu sagen, wie macht ihr das, wie löst ihr das? Man muss eben tatsächlich nicht immer alles neu erfinden, sondern man kann auch wirklich von guten Beispielen profitieren. Und deswegen freue ich mich auch auf den Austausch mit anderen Regionen, mit anderen Ansätzen. Und ich hoffe eben, wir haben ja immer drüber gesprochen, Windtelser, Erneuerung von unten. Ich glaube, es braucht gute Rahmenbedingungen, es braucht Finanzierung. Das war ja gerade die Frage. Ohne Geld geht es eben nicht. Aber es braucht auch Geschäftsmodelle. Wir haben gerade darüber gesprochen, für mich wäre es ein gutes Ziel, wenn wir Dinge anstoßen, wenn aber Unternehmen da eben in dieser Form auch von profitieren, dass es am Ende des Tages auch Tickets auslöst und Unternehmen mit uns eben die Herausforderungen der Zukunft lösen und dafür eben auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft haben. Also das heißt, nicht immer der Staat muss anschieben, er muss ausreichend Luft und Zeit lassen. Und am Ende des Tages, denke ich, müssen alle eben auf dieses System auch einzahlen wollen. Und da sind wir, glaube ich, alle geeint bundesweit, dass wir alle ein bisschen Anschubfinanzierung bekommen und Blaupausen entwickeln und eben auch gute Systeme entwickeln, die auch im Dialog austauschen, immer wieder verbessern. Also auch danke heute an meine Gäste, weil es uns auch mal wieder hilft, eben effizienter, schneller und damit auch unsere Aufgaben besser skalieren zu können. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht eben 3, 4 Fälle hinten an Innovationsprojekten zitieren können, sondern möglichst eben die ein oder andere Null noch hinten dranhängen können, um dann eben auch tatsächlich die Erneuerung in der Quantität, wie wir sie brauchen, auch erreichen zu können.
Das ist großartig und der Hinweis an unsere Hörer und Hörerinnen, wir machen keine Sommerpause, es geht weiter, wir reisen nach Sachsen und ich kann euch sagen, ein Teil der Geldgeber, die wir gerade angesprochen haben, die machen auch keine Sommerpause, denn es hat sich im Deutschen Bundestag eine Arbeitsgruppe gebildet, die gesagt hat, das, was wir im Rheinischen Revier umzusetzen haben, und zu finanzieren haben. Da können wir doch mal schauen, was denn in Sachsen gut gelaufen ist mit dem Strukturwandel an der Lausitz. Und die tauschen sich dort eben auch auf Abgeordnetenebene aus. Also wirklich spannend, wie dieses Thema Ökosystem, Petra, was dich umtreibt und was ihr von Bayreuth aus in die Welt bringt, wie das wirklich auch immer mehr Akteure findet, die sagen, ja, und auch wir sind ein Teil dieses Ökosystems. Also auf in die nächste Folge.
Prima, dankeschön.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, war super.
Das war Zeit für Zukunft, der Podcast über die Kraft regionaler Innovationsökosysteme. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du den Podcast likest, teilst und abonnierst. Bleibe neugierig. Bis zur nächsten Folge.